Ich stelle euch heute Morgen eine sehr unbequeme Botschaft eines unbequemen Zeitgenossen der damaligen Zeit, einer Adventsfigur, die wir vielleicht gar nicht als solche wahrnehmen, vor. Wir nähern uns langsam an. Im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war, Herodes Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus Vierfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene unter dem Hohenpriester Hannas und Kaiphas. Es gibt Menschen, die die Evangelien des Neuen Testaments, also die historischen Berichte über Jesus und sein Leben hier auf der Erde, als unwichtig ansehen. Die tatsächlichen Daten spielen eigentlich gar keine Rolle. Was allein zählt, ist moralische Wahrheit, Einblicke in die Seele der menschlichen Natur und die Ideale, die es eigentlich gilt zu verfolgen. Das wäre wohl eine angemessene Auffassung, wenn die Verfasser unserer Evangelien das tatsächlich beabsichtigt hätten. Aber ein Text wie dieser hier macht es unmöglich, dem Autor zu unterstellen, ihm sei es unwichtig, dass es sich um tatsächlich stattgefundene Ereignisse handeln würde. Unabhängig davon, wie lang das her ist oder wie weit das unserer heutigen Welt gar nicht mehr entspricht. Es ist Teil der Weltgeschichte und der Dienst Johannes des Täufers, zeitlich und räumlich so wirklich wie die Herrscher, über die wir in den Geschichtsbüchern lesen können. Stellt euch vor, in 50 Jahren erzählt jemand, Frank Mertner vom theologischen Seminar Fritzlar kam von Dienstlaken nach Darmstadt, als Angela Merkel Kanzlerin in Deutschland war. Volker Bouffier, Ministerpräsident in Hessen, Jochen Patsch, Oberbürgermeister in Darmstadt und Ansgar Hörsting, Präses des BFEG war. Mein Leben und Dienst hätte eindeutige geschichtliche Bezüge. Und Zeugen könnten das bestätigen. Und genau das tat Lukas hier für den Adressaten seines großartigen Werkes, das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte, hat beides Lukas geschrieben und er widmet das Theophilus, der wahrscheinlich ein römischer Beamter war. Und das genannte 15. Jahr, Regierungsjahr von Tiberius, war vermutlich das Jahr 27 oder 28 nach Christus. Und der Ort, an dem Johannes taufte, lag außerhalb bzw. in der Wildnis, in der gesamten Region um den Jordan herum. Und was dieses Ereignis nun eigentlich erst bedeutend macht, ist, was wir im letzten Teil von Vers 2 lesen. Da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und wie alle Propheten des Alten Testamentes, von dem Johannes der Täufer der Letzte war, er war an dieser Nahtstelle, wie alle Propheten stammte seine Autorität und Macht nicht von ihm, sondern von Gott. Lukas 1, Vers 15 sagt, dass er vom Mutterleib an mit dem Geist Gottes erfüllt war. Und jetzt kommt er mit einem Wort von Gott in der Kraft von Gottes Geist und predigte. Und das bedeutet wohl, dass wir 2000 Jahre später auch noch besser auf seine Botschaft hören sollten, obwohl er so eine eigenartige Figur vielleicht war und wir die Botschaft vielleicht schwer nur annehmen können und sie unserer Wohlfühlerwartung an Advent und Weihnachten überhaupt nicht entspricht. In Vers 3 wird die Predigt des Johannes als Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden beschrieben. Buße bedeutet hier Umkehr, eine Umkehr der Richtung unseres Lebens, der Neigungen unseres Herzens, damit wir uns an Gott orientieren und die Dinge lieben lernen, die Gott liebt. Johannes verspricht den Menschen Vergebung der Sünden als Ergebnis ihrer Umkehr, ihrer Hinwendung zu Gott. Aber er ruft sie auch auf, ihre Ernsthaftigkeit, ihre Hinwendung durch eine Tat zu demonstrieren, nämlich durch die Taufe im Jordan. Und das war eine bemerkenswerte Forderung des Johannes an seine jüdischen Volksgenossen. Denn in dem Zusammenhang, in dem zeitlichen Zusammenhang, in dem Johannes lebte, hatte diese Taufe unter den Juden eine besondere Bedeutung. Es war die symbolische Handlung von Proselyten, das heißt von Menschen, die Juden werden wollten. Diese mussten sich auf diese Weise taufen lassen. Das heißt, die Taufaufforderung durch Johannes den Täufer war ein Affront, ein Angriff auf das jüdische Selbstverständnis. Es bedeutete, dass die Juden, wenn sie nicht zur Umkehr bereit waren, gar keine wahren, echten Juden waren und sich nicht auf die versprochenen Segnungen verlassen konnten, die Gott seinem verheißenen Volk gegeben hatte, seinem auserwählten Volk. Um es anders auszudrücken, als Johannes die Juden aufrieb, sich taufen zu lassen von ihm zur Vergebung der Sünden, zur Umkehr, sagt er ihnen, dass sie sich nicht auf ihr Jüdischsein verlassen könnten als Heilsbringer. Sie müssen in ihrem Herzen gegenüber Gott verändert werden. Und im Vergleich der Synoptiker, der verschiedenen Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas, zeigt sich, dass Lukas das besonders auch betonen will in seinem Evangelium. Alle drei Evangelisten zitieren nämlich aus Jesaja 40 diesen ersten Vers, Jesaja Kapitel 40, Vers 3. Stimme eines Rufenden in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Aber nur Lukas zitiert dann weiter die Verse 4 und 5. Die Täler sollen aufgefüllt und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Krumme wird zum geraden Weg und die Holprigen zu ebenen Wegen werden und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen. Warum zitierte Lukas weiter? Ich denke, der Grund war, darauf hinzuweisen, dass die Buße, die Johannes zu predigen begann und das Heil, das Jesus bringen würde, für alle Menschen und nicht nur für die Juden bestimmt war und ist. Alle Hindernisse sollten aus dem Weg geräumt werden, damit wirklich alle Menschen die Erlösung sehen und Zugang dazu haben. Und das wird auch noch bestätigt durch eine andere interessante Beobachtung bei Lukas. Er gebraucht ein besonderes Wort für Erlösung oder für das Heil Gottes hier in Lukas 3, Vers 6 und an nur drei weiteren Stellen. Und diese Stellen umrahmen sozusagen sein Gesamtwerk, das Lukas-Evangelium, ganz zu Beginn, Lukas 2, Vers 30 und Lukas 3, Vers 6 und das Ende der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 28, werden umrahmt von dieser Botschaft durch dieses Wort, dieses Heil. Und in jeder dieser Nennungen geht es Lukas darum zu betonen, dass die angebotene Rettung durch Gott jetzt sowohl für Nichtjuden als auch für Juden zur Verfügung steht. Das Heil, das Jesus bringt, ist für alle Menschen. Und jeder Versuch seiner Verkündigung oder Wirkung auf eine ethnische Gruppe oder Gruppen zu beschränken, ist falsch. Lukas bestätigt, dass die Taufe des Johannes bedeutet, dass das Jüdischsein keine Garantie für die Erlösung ist und gleichzeitig, dass das Nicht-Jüdischsein kein Hindernis für die Erlösung ist. Was zählt, ist die Umkehr zu Gott durch die Vergebung der Sünden. Jetzt ist es so, dass wir bislang nur von Lukas gehört haben, was er schildert oder was er interpretiert. Bis jetzt haben wir noch gar keinen O-Ton von Johannes dem Täufer gehört. Das folgt erst jetzt in Vers 7. Er sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden. Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem bevorstehenden Gericht Gottes entgehen? Und Johannes drückt hier Folgendes aus. Erstens sagt er der ganzen Menge ganz unverblümt, dass sie kaputt ist, in einem kaputten Zustand. Schlangenbrut, was bedeutete das für einen damaligen Juden? Was hörte er, als er so genannt wurde? Nun, in 1. Mose 3 wird Satan als Schlange dargestellt. Und Gott sagt zu der Schlange, es wird Feindschaft sein zwischen deinen Nachkommen und dem Samen der Menschen. Wenn also jemand sagt, du wärst der Same oder die Brut einer Schlange, dann war es das gleiche, als wenn jemand sagt, du bist ein Kind des Teufels. Das heißt, das erste Wort, das Johannes der Täufer seinen Zuhörern sagt, ist eine Anklage. Sie sind Menschen in Gottes Griff. Sie sind seine Kinder mit seiner Natur. Und als zweites warnt Johannes, dass ein Zorn auf dem Weg ist. Gott wird das Gericht über Satan und alle seine Verbündeten bringen. In Lukas 3, Vers 17 stellt Lukas das so dar und Johannes sagt es so. Seine Wortschaufel ist in seiner Hand, seine Tenne zu reinigen, den Weizen in seine Scheune zu sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Es gibt Weizen und es gibt Spreu. Es gibt Kinder Gottes und es gibt Kinder der Schlange. Es gibt eine Scheune des Himmels und es gibt ein unauslöschliches Feuer. Johannes warnt also, dass es einen Zorn geben wird, der die Lage der Schlangen extrem ungemütlich machen wird. Bringt nun der Buße würdige Früchte. Johannes versucht, den Schlangen ein Bild vorzuhalten von dem, was sie stattdessen sein können, nämlich ein fruchtbarer Baum, keine giftigen Schlangen mehr, mit guten Früchten nach echter Reue, als Zeugnis für andere, aber auch für das eigene Gewissen, dass sie wirklich Gott gehören. Und er spricht eine weitere Warnung aus. Beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Er warnt, nicht die alte Schlange den trügerischen Samen in die Gedanken säen zu lassen. Die Juden hätten sagen können, warum soll ich, Jude, mich hier wie ein gewöhnlicher Nicht-Jude taufen lassen? Wer zu den Söhnen Abrahams zählt, sitzt nicht mit dem Rest der Welt in einem Boot. Ich habe von Kindheit an gelernt, zum Beispiel in 1. Mose 17, dass Gott sagt, ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir durch Gott zu Abraham. Wie kann ich also als Sohn Abrahams mich jemals darum sorgen, vom Zorn Gottes wie Spreu weggefegt zu werden? Jetzt muss ich doch mal. Johannes warnt die Juden, dass eine solche Argumentation ein großer Fehler ist. Ein Mensch sollte niemals denken, dass bloße menschliche Unterscheidungsmerkmale wie das Jüdischsein Gott zum Segen verpflichten könnte. Die Juden sind ein großartiges Lehrbuch für uns alle, die dazu neigen, sich auf etwas anderes als die Barmherzigkeit Gottes zu verlassen, um Erlösung zu erlangen. Und Johannes gibt auch den Grund an, warum sich Juden nicht auf ihr Judentum verlassen konnten. Ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Das Erste, was Johannes hier zum Ausdruck bringt, ist, dass er sich auf etwas mit seinen Volksgenossen, mit den Juden, einigen konnte. Sie waren sich nämlich einig darüber, dass es Kinder Abrahams geben muss, um die Verheißung zu ererben. Sonst würde das Wort Gottes ja falsch sein. Eine Lüge. Gott würde scheitern. Sie sind sich einig darüber, dass Gott niemals scheitern wird und dass es immer Kinder Abrahams geben wird, die die Verheißungen erben. Als zweites offenbart diese Aussage des Täufers aber auch eine tiefe Meinungsverschiedenheit zwischen ihm und den anderen Juden. Sie haben ein grundsätzlich anderes Verständnis von der Kraft und der Freiheit Gottes. Einige Juden denken, dass sie aufgrund ihrer physischen Zugehörigkeit zum Volk der Juden Gott in einer argumentativen Ecke haben, so wie ein Boxer einen anderen in eine Ecke getrieben hat, der nicht mehr rauskommt und dauernd Schläge einstecken muss. Oder wie ein Schachspieler, der jemand sagt, matt. Und es gibt kein Argument mehr dagegen. Gott muss sie ihrer Meinung nach segnen. Er kann keinen Zorn auf sie ausschütten, weil er immer sein Wort hält. Deshalb spielt es keine Rolle, ob sie bereuen oder nicht. Das heißt, sie verlassen sich nicht auf die Barmherzigkeit Gottes, sondern auf ihre eigene ethnische Unterscheidung. Was sie nicht sehen und was Johannes ihnen zeigt, ist, dass Gott nicht so begrenzt ist, wie sie annehmen. Er ist in der Lage, sowohl sein Versprechen an Abraham zu halten, und trotzdem das Rühmen der eigenen physischen Abstammung von Abraham zum Schweigen zu bringen. Wie? Nun, er kann in seinem Zorn auslöschen und aus dem Nichts ein neues Volk für sich erwecken, das die Früchte der Umkehr trägt und nicht sich selbst, sondern nur der freien Barmherzigkeit Gottes vertraut. Es geht hier um eine fundamentale Lehre über Gott, die diese Juden, wie übrigens wir Menschen heute, wir Christen auch sehr oft vergessen, beziehungsweise immer wieder vergessen. Und deshalb versuchen, Gott durch eigene menschliche Besonderheiten oder Anstrengungen für uns in die Pflicht nehmen zu wollen. Gott aber ist frei darin, sich erbarmen zu können, wessen immer er will. Und deshalb gilt an auch, sie vergaßen und wir vergessen die Kraft Gottes, der immer auch einen Weg finden kann, gleichzeitig die menschliche Selbstherrlichkeit zu tadeln und trotzdem seine Verheißungen zu halten. Das Bild mit der Axt am Baum sagt, vertraue nicht auf die Art Baum, die du bist. Wenn es keine Früchte gibt, die der Reue entsprechen, wirst du vernichtet. Es ist egal, ob der Baum jüdisch oder nicht jüdisch ist. Was zählt, ist die Umkehr und ihre Frucht. An dieser Stelle müssen wir unbedingt über Umkehr sprechen. Müssen wir erläutern, was Buße denn ist. Zunächst einmal ist es ein Abwenden von uns selbst und ein Hinwenden zu Gott. Es sollte heutige Nachfolger Gottes nicht überheblich machen über damalige oder heutige Juden, sondern es mit heiliger Furcht erfassen. Wenn das Volk Gottes, das ein so starkes Gottesbewusstsein hatte und hat, dennoch im Auftrag Gottes als Brut der Schlangen bezeichnet und mit Höllenfeuer bedroht wurde. Wir müssen genau hinschauen, was Umkehr und Buße tatsächlich ist, damit wir selbst dem Zorn Gottes entgehen. Buße, Umkehr ist die Abwendung, Abkehr von allem auf sich selbst vertrauen, aufgrund meiner Geburt, meiner Stellung oder dem, was ich getan habe. Und sie ist die Hinwendung meines ganzen Vertrauens auf die freie und souveräne Barmherzigkeit Gottes, aufgrund der Hoffnung durch die Erlösung durch ihn selbst in Christus. Die Barmherzigkeit Gottes ist aufgrund ihres tiefsten Wesens niemals beschränkt oder irgendwem verpflichtet, aufgrund menschlicher Unterscheidungsmerkmale oder Anstrengungen irgendetwas zu tun. Wenn irgendjemand berechtigt ist zu sagen, ich muss gar nichts, dann ist das Gott. Paulus zitiert das Alte Testament und schreibt an die Römer, denn Gott sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Zu unserem Trost und zu unserer Sicherheit hat Gott eine Sache offenbart, die stets seine Barmherzigkeit erlangt. Und das ist, sich auf seine Barmherzigkeit und Gnade immer und immer wieder zu verlassen. Das ist, was die Bibel, was das Neue Testament Glaube nennt. Beispielsweise lese ich einen Vers, den Paulus an Titus schreibt, in Kapitel 3. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retter Gottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Ein Christ braucht keine Angst vor Umkehr zu haben. Im Gegenteil, sie darf Teil unserer gelebten Nachfolge sein. Und dann gilt, was der Lehrer und Evangelist Bernhard Rebsch einmal in seiner Definition von Buße zum Ausdruck bringt. Das so definiert, Buße ist beständig unter seiner Stärke entfalten. Das ist ein Prozess, das ist etwas Bleibendes, nichts Einmaliges. Beständig unter seiner Stärke entfalten. Vielleicht hilft dir diese Definition, so wie sie mir nach und nach geholfen hat. Buße gehört zum Lebensstil eines Christen. Nicht aus masochistischen Gründen, sich selbst ständig vor und unter Gott und sich selbst zu quälen, sondern weil wir frei geworden sind und wissen, worauf wir uns in diesem und im kommenden Leben verlassen können. Denn Vergebung ist möglich geworden in Jesus Christus. Bleibend, lebensverändernd, nicht oberflächlich, nicht äußerlich, wie durch die Taufe Johannes des Täufers oder indem wir uns Schuld selbst schönreden. Wir können uns seit Jesus mit ehrfürchtiger Fröhlichkeit Gott nahen und auf den barmherzigen und gnädigen Gott verlassen, der souverän und stark ist, uns, dich und mich retten zu wollen und zu können. Nun geht das Fragen der Zuhörer von Johannes dem Täufer weiter. Bringt nun der Buße würdige Früchte? Welche Früchte passen denn zur Umkehr? Offensichtlich sind viele Zuhörer durch die Predigt Johannes des Täufers angesprochen und beginnen zu bereuen und sich Gottes Barmherzigkeit zuzuwenden. Aber wie, so fragen sie, leben denn solche Leute, die umgekehrt sind? Gibt es einen unverwechselbaren Lebensstil, der aus der alleinigen Abhängigkeit von Gott und seiner Barmherzigkeit entsteht? Was macht ein Mensch, der sich glücklich auf Gottes freie Barmherzigkeit verlässt und was nicht? Lukas beschreibt hier wahrlich nicht alles. Er nennt Theophilus, seinem Leser, hier einige Beispiele aus der Predigt des Johannes. Und ich will noch sagen, hier komme ich nun zu der Frage, die mich in der Vorbereitung am meisten bewegt hat, seit der Vorbereitung dieser Predigt. Wo ist denn hier bitte schön die gute Nachricht, von der in der Weihnachtsgeschichte immer die Rede ist, die mit Jesus angeblich an Weihnachten fassbar wurde, erlebbar und lebbar? Da heißt es hier in unserem Text, Lukas 3, über das, was Johannes der Täufer getan hat, indem er, Johannes der Täufer, es nun auch mit vielem anderen, also sie, das Volk, alle Zuhörer, ermahnte, verkündigte er dem Volk gute Botschaft, Evangelium, Evangelium. Lukas betrachtet die Botschaft Johannes des Täufers als gute Nachricht, obwohl sie ja von feurigem Gericht spricht und zahlreiche Gebote zu einem großzügigen, loslassenden Lebensstil enthielt. Der Theologe John Piper sagt an dieser Stelle, Johannes wusste noch nicht so viel, wie wir jetzt wissen, wie Gott die Vergebung der Sünden durch den Tod Christi erkaufen würde. Aber wir sollten trotzdem nicht ausklammern, nicht ausschließen, was er bereits über die gute Nachricht wusste, die er nach und nach in die Welt einbrach durch Jesus. Was wusste Johannes der Täufer über die gute Nachricht? Erstens, es ist eine gute Nachricht, wenn jemand dich weckt und sagt, schnell, das Hotel brennt, aber es ist noch nicht zu spät, ich kann dir den Weg nach draußen zeigen. Und Johannes sagt, das Evangelium muss immer auch eine Warnung vor Gottes Zorn enthalten. Denn laut Johannes wird die Spreu mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Das Zweite, was Johannes der Täufer über die gute Nachricht wusste, ist, dass der Weg, um unsere Sünden zu vergeben und Gottes Zorn zu entkommen, nur darin besteht, in seiner freien Barmherzigkeit zu ruhen. Was für eine schreckliche Nachricht wäre es, wenn Johannes Folgendes gepredigt hätte: Die Juden können gerettet werden, alle anderen nicht. Reiche können gerettet werden, alle anderen nicht. Weiße Menschen können gerettet werden, alle anderen nicht. Oder auch, wenn deine guten Werke am Tag des Gerichts deine schlechten Werke überwiegen, könntest du auch gerettet werden. Auch das wäre eine unheimlich schlechte Nachricht. Für Johannes den Täufer ist der Weg frei für alles Fleisch, um das Heil Gottes zu erlangen. Es gibt kein menschliches Unterscheidungsmerkmal, das eine Voraussetzung für Gottes Barmherzigkeit ist. Seine Barmherzigkeit geht all unseren Bemühungen, ihn zu erreichen und wohlzustimmen, voraus. Er greift uns, bevor wir es wissen. Die gute Nachricht ist, ruhe dich in der Barmherzigkeit Gottes aus und du wirst gerettet. Und drittens wusste Johannes der Täufer, dass zur guten Nachricht gehört, ermahnt zu werden und auf eine bestimmte Weise zu leben. Wir lesen ja, mit vielem anderen ermahnte er das Volk. Jetzt könnten wir fragen, aber wenn wir gerettet werden, indem wir der freien Barmherzigkeit Gottes vertrauen, warum ist es dann noch wichtig, Dinge zu erfahren, wie wir leben sollen, ja müssen, beziehungsweise immer wieder erinnert und ermahnt zu werden daran? Zwei Gründe mindestens. Einer ist, dass es eine Art Frucht gibt, die die Gesundheit eines Baumes bestätigt. Sie versichert uns, dass wir ein wiedergeborener Baum sind. In 1. Johannes können wir lesen, und dadurch können wir sicher sein, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Die Ermahnungen der Schrift sind also eine gute Nachricht, weil sie uns helfen zu erkennen, ob wir aus Gott geboren sind. Und wenn wir dann mal einen Zwischentest der Selbstprüfung nicht bestehen, dann wirft uns das nicht in einen Abgrund fern von Gott, sondern zurück in die offenen Arme der Barmherzigkeit Gottes. Das darf ein Kind Gottes wissen. Und der andere Grund, warum Ermahnungen eine gute Nachricht sind, ist, dass der Weg des Gehorsams Gott gegenüber eine Quelle der Freude ist. Es macht mehr Freude, das zu tun, was Gott will, als allen anderen Wegen zu folgen. Das ist natürlich umstritten. Unter vielen Menschen unserer Zeit, bestimmt unter vielen deiner Zeitgenossen, mit denen du lebst, und oft wahrscheinlich auch unter uns oder in meinem Leben. Oft ernten wir für so eine Haltung verächtliche Ablehnung. Es gibt Lieder, die davon singen. Only the good die young von Billy Joel. Nur die Guten sterben jung. Und schon der Schreiber vom Psalm 73 ringt mit dieser Herausforderung, nicht dem schnellen Glück zu folgen, sondern Gott treu zu bleiben. Ermahnungen hören sich vielleicht spaßbremsend und lebensunfreundlich an. Doch die biblischen Ermahnungen sind stets im Blick auf Gottes Ziel mit uns im Hier und Jetzt und in der Ewigkeit gerichtet. Und das ist in Gottes Augen untrennbar miteinander verbunden, das Hier und Jetzt und die Ewigkeit. Und Gottes Ermahnungen sind niemals Selbstzweck, seine Gebote nie Grund oder Ziel unseres Lebens, sondern nötige Hilfsmittel, Jesus ähnlicher zu werden und Gott ehren zu können durch unser Leben. Nun stehen da die Menschen vor Johannes dem Täufer und fragen, was sollen wir tun? Was sind denn die Früchte, die der Umkehr angemessen sind? Zur Erinnerung, Reue ist eine Abkehr von der Abhängigkeit menschlicher Eigenschaften und Werke und die Hinkehr zum totalen Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit für unsere Sicherheit, Freude und Hoffnung. Jetzt fällt hier vielleicht auch dir auf, dass hier nur drei Gruppen genannt werden. Die Volksmenge, Zöllner, Steuereintreiber und Soldaten. Warum nicht auch Fischer, Anwälte, Tischler? Es gab in der Menge, die da vor Johannes dem Täufer stand, bestimmt noch viele andere Berufe. Zwei Gründe fallen mir dabei auf, warum Lukas diese speziellen Gruppen auswählte. Erstens, diese drei Gruppen waren feindlich zueinander. Die Volksmenge, das waren größtenteils gewöhnliche Juden. Die Steuereintreiber, die Zöllner, waren gierige Verräter an ihrem eigenen Volk, die ihre Beziehung zu Gott, zu Rom nutzten, um ihre eigenen Taschen zu füllen. Und die Soldaten schlossen wahrscheinlich auch die römischen Besatzungssoldaten mit ein, aber auf jeden Fall diejenigen, die den heidnischen römischen Oberherren dienten. Und alle stehen jetzt mit der gleichen Frage vor Johannes dem Täufer. Was sollen wir tun? Sie alle sind verfeindet, aber jetzt sind sie alle gleich bedürftig. Und allen gilt, wenn ein Mensch umkehrt, um sich auf Gottes Barmherzigkeit zu verlassen, kann er seinen Mitmenschen, seinen Nachbarn, warum auch immer er verfeindet ist, nicht mehr hassen. Es ist unaufrichtig, die Barmherzigkeit zu schätzen, die Gott uns gezeigt hat, und gleichzeitig zu verweigern, sie einem anderen vorzuleben und entgegenzubringen. Deshalb wächst eine der Früchte, die der Umkehr gebührt, in der Einheit, zum Beispiel hier in unserer bunt zusammengewürfelten Gemeinde. Reue durchdringt Wälle, Klassen, Rassen und Cliquen, die voneinander trennen. Aus diesem Grund sollte ausgerechnet die Gemeinde Gottes frei von solchen Cliquen von Menschen sein, die Außenstehende nicht einladen oder gar draußen halten wollen, unbewusst oder bewusst. Barmherzigkeit sorgt für eine fröhliche Vermischung. Und das andere, was Lukas tut, indem er auf die Steuereintreiber und Soldaten sich besonders bezieht, ist, das Ohr seines Adressaten zu gewinnen. Wir erinnern uns, Theophilus, ein vermutlich ranghoher römischer Beamter. Und Lukas will diesem Menschen, er hat ja einen Grund, warum er ihm schreibt, er hat ein persönliches Anliegen mit diesem Menschen. Er möchte ihn auf die Gefahren von Macht und Reichtum hinweisen. Was ändert sich, wenn ein vermögender Mensch oder ein mächtiger Mensch aufhört, sich auf Geld und Macht und Prestige zu verlassen und stattdessen sich auf Gottes Gnade für Vergebung und Hoffnung zu verlassen? Wir haben die drei Ermahnungen gelesen. Wer zwei Unterkleider hat, sagt er dem Volk, gebe dem ab, der keins hat. Wer Speise hat, tue ebenso. Den Zöllnern fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Und den Soldaten tut niemand Gewalt und erpresst niemand. Begnügt euch mit eurem Sold. Wenn wir an all die möglichen hunderte von Ermahnungen denken könnten, die Johannes hier aussprechen konnte oder die Lukas hätte einbauen können in diesen Abschnitt seines Evangeliums, dann fällt auf, ist vielleicht auch erstaunlich, dass es in allen drei Fällen um Besitz geht, um Dinge und Geld. Das wiederholt sich im gesamten Lukas-Evangelium, gipfelt in der Feststellung, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz, in Lukas 12, Vers 34. An der Art und Weise, wie ein Mensch mit Geld und Besitz umgeht, welche Einstellung er dazu hat und lebt, kann man häufig erkennen, wo das Herz dieses Menschen verankert ist, was ihm lebenswichtig ist. Wenn aber das Herz des Menschen in der Barmherzigkeit Gottes ruht, wird er versuchen, den Lebensstil zu leben, den Johannes hier in den Versen 10 bis 14 aufzeigt. Ein kleiner Einblick in das, was Umkehr bedeutet, Umkehr des praktischen, des eigenen Lebens zur Wahrheit Gottes. Hier endet unser kleiner Einblick in die Botschaft Johannes des Täufers, einer unbequemen Adventsfigur. Doch wir können sie nicht missachten ohne Entscheidendes, nämlich den Ernst unserer Lage und den Grund für das Kommen Jesu zu verstehen. Gottes Gnade wird einem Menschen größer, wenn er versteht, wie verloren er ist. Und das muss jeder von uns und vielleicht immer wieder begreifen. Gott hatte einen Grund, warum er in Jesus kommen musste, warum er ans Kreuz musste. Und Johannes der Täufer weist uns in der Adventszeit darauf hin. Amen.